Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tagesanbruch, die Diskussion, dem wöchentlichen Podcast von T-Online, diesmal für das Wochenende vom 24. und 25. August. In wenigen Tagen wird sich die politische Landkarte Deutschlands verändern. Bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen ist ein politischer Erdrutsch zu erwarten. Die AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht können mit starken Zugewinnen rechnen und könnten erstmals an die Regierung gelangen. Dagegen müssen SPD, Grüne, FDP und Linkspartei mit einer herben Niederlage rechnen. Was ist das Erfolgsgeheimnis von AfD und BSW? Wie führen sie ihren Wahlkampf? Wie überzeugen sie die Menschen? Und was haben sie vor, falls sie am kommenden Sonntag wirklich so stark abschneiden sollten? Darum geht es in unserem Podcast. Schön, dass Sie zuhören. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, selten hat sich die bundesdeutsche Parteienlandschaft so schnell verändert wie gegenwärtig. Noch vor einem Jahr kannte niemand das Bündnis Sarah Wagenknecht, kurz BSW. Heute wächst es in der Wählergunst schneller als jede andere Partei. Der AfD wiederum ist es bereits gelungen, sich bundesweit zu etablieren. Auch sie erntet vielerorts wachsenden Zuspruch. Die CDU hat ihre Identitätskrise nach der Ära Merkel halbwegs überwunden und geht mit neuem Parteiprogramm in die Wahlkämpfe. Die Ampelparteien, SPD, Grün und FDP dagegen, haben in der Wählergunst rapide verloren. Und die Linkspartei? Tja, die Linkspartei steht kurz vor der Auflösung. Das ist die Lage, wenn am kommenden Sonntag in den beiden ostdeutschen Bundesländern Sachsen und Thüringen die Bürger an die Wahlurnen gerufen werden. In Sachsen sind das 3,2 Millionen Menschen, in Thüringen 1,7 Millionen. In unserer Podcast-Folge vergangene Woche habe ich mit zwei unserer Hörer aus Thüringen gesprochen, um zu erfahren, was die Menschen vor Ort bewegt und warum ihrer Meinung nach sowohl die AfD als auch das BSW im Osten so stark sind. Die Folge hat viel Zuspruch bekommen und auch viele Zuschriften ausgelöst, für die ich mich herzlich bedanke. Sie ist auch immer noch abrufbar. In dieser Woche möchte ich nun aus journalistischer Sicht auf diese beiden wichtigsten Landtagswahlen blicken. Ich, Florian Harms, Chefredakteur von T-Online, habe dafür zwei meiner Redaktionskollegen eingeladen. Zum einen unsere politische Reporterin Annika Leister, die seit Jahren die AfD beobachtet, deren Taktiken, Richtungskämpfe und auch teils illegalen Machenschaften. Zum zweiten unseren Investigativrechercheur Carsten Janz, der sich intensiv mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht beschäftigt und den Aufstieg dieser jungen Partei analysiert. Liebe Annika, lieber Carsten, danke, dass ihr hier seid und mit mir diskutiert.
Hallo Florian, freut mich sehr.
Moin Moin Florian.
Carsten, mit dir möchte ich beginnen. Du warst vor wenigen Tagen in Eisenach, hast dort beobachtet, wie Sarah Wagenknecht Wahlkampf in Thüringen macht. In deiner Reportage sind mir mehrere Beobachtungen aufgefallen. Erstens beschreibst du nämlich, dass viele Wähler die Kritik an der militärischen Unterstützung der Ukraine zur Grundlage ihrer Wahlentscheidung machen, obwohl ja die Landespolitik darauf überhaupt gar keinen Einfluss hat. Zweitens zitierst du mehrere Wähler, darunter auch ehemalige CDU-Wähler, die sagen, ich wähle entweder AfD oder BSW. Es geht ihnen also offenkundig darum, nicht die bisher regierenden Parteien zu wählen, sondern einfach was anderes. Drittens beschreibst du, wie Sarah Wagenknecht die jetzige Lage in Deutschland mit der Spätphase der DDR vergleicht und den Leuten sinngemäß erzählt, so wie ihr damals von einer diktatorischen Regierung gegängelt wurdet, so werdet ihr auch jetzt wieder von einer diktatorischen, nämlich Ampelregierung, gegängelt. Und dabei scheint das BSW gar keinen Widerspruch darin zu sehen, dass man in der DDR die Regierenden ja nicht abwählen konnte, während das in der Demokratischen Bundesrepublik selbstverständlich möglich ist. Und viertens beschreibst du, wie Sarah Wagenknecht von ihren Anhängern ja fast schon wie eine Heilige gefeiert wird. Wenn ich das also mal zusammenfasse, Frust über den Ukraine-Krieg, Protest gegen die Ampel, ein schiefes Geschichtsverständnis und das Charisma von Frau Wagenknecht. Carsten, ist das das Erfolgsrezept des BSW?
Naja, Sarah Wagenknecht hat das BSW in Eisenach beim Wahlkampfauftakt ja sogar mit der Reformationsbewegung verglichen. Zwar nicht mit dem religiösen, aber mit einer politischen Reformationsbewegung. Das war übrigens kurz nachdem die Glocken der Georgenkirche dort auf dem Marktplatz geläutet haben. Also es passte alles ganz gut zusammen. Und deshalb, ja, ich stimme dir zu, spezielles Geschichtsverständnis gehört offenbar in jedem Fall für Sarah Wagenknecht dazu. Und der große Kitt dieser, ja, wenn wir es Bewegung nennen wollen, sind für mich vor allen Dingen zwei Dinge, die du genannt hast, nämlich der Frust über den Ukraine-Krieg und da eben im Speziellen der Wunsch nach Frieden und deshalb eben den Stopp der Waffenlieferungen an die Ukraine. So ist, sage ich mal, die Schlussfolgerung der Menschen dort vor Ort gewesen. Und der zweite Punkt, der alles zusammenhält, ist eben am Ende Sarah Wagenknecht. Das reicht, um auf dem Marktplatz in Eisenach 400 Menschen zu versammeln, und das ist eher konservativ geschätzt. Ich zähle bei solchen Veranstaltungen immer gerne nach, weil sich die Zahlen der Veranstalter und der Polizei immer ganz gut unterscheiden, und ich bin eher bei mehr Leuten gelandet. Vor Sarah Wagenknecht sind ja noch die drei anderen Spitzenkandidaten auf der Bühne gewesen. Prinzipiell interessante Menschen. Steffen Quasebart, ehemals MDR-Moderator. Der Unternehmer Steffen Schütz auf Listenplatz 2 und dann noch die ehemalige langjährige Bürgermeisterin von Eisenach, Katja Wolf. Und man muss sagen, die sind alle blass geblieben neben Wagenknecht. Also landespolitische Themen wurden da wenig diskutiert. Und der Funke ist auch nicht wirklich übergesprungen. Man hat das dort gemerkt, nur leise Applaus, vielleicht mal zustimmendes Nicken, aber jetzt nicht sonderlich viel mehr. Das passierte erst, als dann Wagenknecht tatsächlich auf die Bühne kam und dir dann vor allem auf die Ampel geschimpft. Das ist dann der dritte Punkt, den du genannt hast. Das ist ein einfaches Spiel für Wagenknecht, die ja wenig im Bundestag ist, aber trotzdem pointiert und eben auch sehr oberflächlich und auch populistisch die Ampel dann auseinandernimmt. Und das kommt tatsächlich an.
Annika, du hast diese Woche ja den Wahlkampfauftritt von Björn Höcke beobachtet, also dem AfD-Spitzenkandidaten in Thüringen. Und in deiner Reportage beschreibst du, wie Höcke rechtsextreme Verschwörungserzählungen verbreitet, also etwa die Lüge vom angeblichen großen Austausch. Demnach wollen die politischen und wirtschaftlichen Eliten in Deutschland angeblich das deutsche Volk abschaffen und durch Migranten ersetzen. Was hast du erlebt? Wie reagiert das Publikum auf solche Erzählungen? Glauben die Menschen das dem Höcke wirklich?
Ja. Um es kurz zu machen, also gerade bei diesen Veranstaltungen, gerade wenn Höcke auftritt, ist da die Kernklientel der AfD versammelt, also ein wirklich harter Kern, die wirklich auch gezielt gekommen sind gestern nach Erfurt, um Höcke zu sehen. Also nachdem Höcke weg war, war auch nur noch ein Fünftel der Zuhörerschaft da. Es waren mehr Leute als bei Wagenknecht in Eisenach, was jetzt auch an Erfurt liegen mag, aber es waren, würde ich schätzen, weit über 1000 Leute. Und diese Erzählung, vor allen Dingen die vom großen Austausch, also diese Erzählung, ihr sollt als Volk ausgetauscht werden, ihr sollt als Volk klein gemacht werden und durch Migranten ersetzt werden, diese Erzählung verfängt bei diesen Leuten erstaunlich gut. Das hat viel mit einem sehr naiven, teilweise auch ungebildeten, aber auch einfach sehr rassistischen Bild auf die Welt zu tun. Man sieht auf der Straße, ich unterhalte mich mit den Menschen ja auch dann darüber, wie es dazu kommt, wie es zu dem Glauben kommt. Und es sind einfach Leute, die, wenn sie auf der Straße Menschen sehen, die nicht weiß sind, nicht glauben, dass diese Menschen deutsch sind oder deutsch sein können. Also es ist ein sehr völkisches Verständnis. Wer nicht weiß ist, kann nicht deutsch sein, kann nicht den deutschen Pass haben. Auch diese Steuerung durch Eliten wird tatsächlich geglaubt. Da wird es dann ganz abenteuerlich, wenn man genauer nachfragt, wer sind denn diese Eliten eigentlich? Wer soll das denn so steuern? Wer soll denn dazu führen, dass all diese Leute kommen, diese Kriegsflüchtlinge? Und dann kommen Antworten wie die WHO, die NSA, irgendwelche deutschen Politiker. Also das ist, es schießt dann wirklich wild ins Kraut, sobald man konkreter nachfragt. Aber tatsächlich verfangen diese Erzählungen rudimentär sehr, sehr gut.
Also die Weltgesundheitsorganisation, WHO, die NSA, der große amerikanische Überwachungsgeheimdienst, das sind ja Erzählungen, die wir auch aus dem Internet kennen, aus entsprechenden Foren, bei Facebook, bei TikTok, was wir auch während der Pandemie, während Corona gesehen haben, dass sich das massenhaft verbreitet hat. Und du hast den Eindruck, das glauben dann die Leute oder zumindest glauben sie Versatzstücke davon. Jetzt interessiert mich aber, unsere Hörerin Christiane Farke aus Thüringen, mit der ich vergangene Woche im Podcast gesprochen habe, hat uns berichtet, dass die Bereitschaft, AfD zu wählen, eigentlich durch alle Bevölkerungsschichten gehe. Weil du jetzt gerade gesagt hast, das sind vielleicht eher Menschen, die jetzt nicht so die tiefsitzende Bildung haben. Die Hörerin hat gesagt, zum Teil spalte pro oder contra AfD die Frage sogar auch Familien und Freundeskreise. Und Annika, du warst ja auch auf diesen sogenannten Familienfesten der AfD, also wo man wirklich versucht, die Breite der Bevölkerung anzusprechen. Welche Motivationen und Hoffnungen hast du da gehört? Was beschäftigt diese Menschen?
Ganz unterschiedliche und sehr viele Gründe werden genannt. Also da ist eine große Unzufriedenheit mit der aktuellen Regierung, auch mit der vorangegangenen Regierung. Mit der aktuellen im Speziellen fällt da zum Beispiel auch der Satz, man denkt ja schon fast, sie machen es absichtlich, so viel falsch kann man ja gar nicht machen. Dann gibt es eben eine große Unzufriedenheit auch mit der aktuellen Involviertheit in internationale Krisen, in internationale Kriege. Aber, und das ist das, was ich wahrnehme, nicht nur in Thüringen, sondern auch in Brandenburg, wo ich auf mehreren Veranstaltungen war, das Hauptthema ist und bleibt Migration und Asyl. Also das tiefsitzende Gefühl, Da kommen Leute zu uns, die etwas bekommen, was ihnen nicht zusteht, die mehr bekommen als wir und wir finden das nicht gerecht. Daran soll etwas geändert werden. Auch ein Unsicherheitsempfinden, was, denke ich, auch verstärkt wird durch den Konsum von alternativen Medien. Wenn du diese Leute fragst, also sie sagen es oft schon von sich aus, wenn sie mit der Presse sprechen, ich schaue kein Fernsehen mehr, ich schaue keine anderen Medien mehr. So, ich konsumiere alternative Medien schon seit Jahren.
Über die Migration wollen wir gleich noch sprechen, aber jetzt sprichst du ja diesen Frust an, diese Wut, diese Verbitterung, das sich abwenden. Carsten, wie ist das im Hinblick auf das BSW? Ist das auch dort die wichtigste Strategie in Thüringen und in Sachsen, also die Wut der Menschen zu verstärken, ihnen vielleicht auch Angst zu machen, um ihre Stimmen zu gewinnen?
Also ich glaube, da muss man so ein bisschen differenzieren bei den Akteuren. Klar, Sarah Wagenknecht, Ali oder Fabio De Masi, also die Spitzenleute des BSW sind da ganz deutlich und ja, gehen direkt die Ampel an, nehmen die Wut und diese Verzweiflung, die Annika eben auch geschildert hat, die auch bei der Wahlkampfveranstaltung in Eisenach zu spüren war. Also da saß ich auch mit Menschen zusammen, die jetzt nicht über den großen Austausch gesprochen haben, aber über dieses unfair behandelt fühlen, dass die Ausländer mehr bekommen, als ihnen eigentlich zusteht und so weiter. Das gab es da auch. Also das nehmen diese Spitzenleute des BSW gerne auf und nutzen das. Das sieht man auch auf den Wahlplakaten des BSW, also Wagenknechte auf dem Bild und dieser Slogan Krieg oder Frieden, also platter und gleichzeitig genialer geht es ja eigentlich gar nicht. Als ob Frau Wagenknecht und das BSW den Ukraine-Krieg verhindern könnten, auch wenn sie an der Macht sind. Das Spitzenpersonal im Land, also jetzt zum Beispiel Katja Wolf oder die Spitzen oder die anderen Spitzenkandidaten sind da weniger platt. Es gibt da tatsächlich auch Vorschläge für konkrete Veränderungen im Land, also Bürokratieabbau, was immer genannt wurde, schnellere Verwaltungsverfahren, mehr Lehrer, wo die jetzt auch immer herkommen sollen und einiges mehr. Also in dieser politischen Auseinandersetzung vor Ort ist es dann beim BSW, geht es dann deutlich weniger um diese reine Wut, die genutzt werden soll. Das kam eher dann beim Spitzenpersonal heraus.
Und trotzdem ist es ja so, wenn der Populismus genannt wird, dann werden AfD und BSW in der Wahrnehmung, auch in der medialen Berichterstattung, oft in einem Atemzug genannt, weil sie eben auch wahltaktisch ähnlich vorgehen. Ihr habt es gerade beschrieben. Sie setzen auf Protest, sie verteufeln die da oben, sie erheben gern auch mal unerfüllbare Forderungen. Nochmal gefragt, ist das wirklich deckungsgleich? Oder Carsten, was denkst du, worin unterscheidet sich auch die Vorgehensweise von BSW und AfD?
Also die da oben spielen beim BSW natürlich eine große Rolle und es wird genutzt, um Stimmung zu machen, eben in unterschiedlicher Intensität, wie ich gerade beschrieben habe. Aber das machen ja, muss man zugeben, auch andere Parteien so. Also immer die, die nicht regieren, kritisieren die da oben. Das BSW hat meiner Meinung nach geschafft, einen weniger extremen, vielleicht gar nicht extremen Populismus, aber auf jeden Fall Populismus im Wahlkampf zu etablieren. Also wie schon genannt, Krieg oder Frieden. Das ist populistisch, aber weder jetzt rechts noch links. Maulkorb oder Meinung, das sind so Slogans. Zukunft oder Landflucht, Abstieg oder Aufbruch. Was soll man da sagen? Also das ist einfach clever. Wer will schon Maulkorb, Abstieg oder Landflucht? Also das BSW fantasiert aber anders als die AfD dann nirgendwo über Abschiebepläne im großen Stil oder ähnliches. Und ich glaube, damit treffen sie so einen Nerv, ohne damit den Boden des Rechtsstaates jetzt aktuell zu verlassen. Da ist die AfD schon anders unterwegs.
Annika, würdest du das bestätigen, dass man quasi beim BSW noch irgendwie als Wähler das Gefühl haben kann, naja, die stehen noch so halbwegs oder sie stehen sogar noch ganz auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Aber wenn ich richtig auch gegen das System bin, grundsätzlich, wenn ich das alles weghaben will, dann will ich AfD wählen oder wie ist das?
Ja, absolut. Ich würde das unterschreiben, wie Carsten das geschildert hat. Also die AfD geht einfach in ihrer Kritik sehr viel weiter und wir reden ja dann nicht nur von Kritik, sondern wir reden ja oft auch einfach von Hass, der ausgekübelt wird über einzelne Bevölkerungsgruppen, Menschen, die niedergemacht werden, Menschen, die entmenschlicht werden. Also man kann das wieder am Thema Migration, glaube ich, ganz gut zeichnen. BSW sagt vielleicht, wir wollen weniger Migration, wir wollen, dass es hier alles sortierter abläuft. Ja, okay. Die AfD sagt, wir wollen eigentlich gar keine Migration so, wir wollen hier am liebsten gar niemanden von denen haben. Und unsere Akteure überziehen diese Leute wirklich mit Verachtung. So. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Unterschied im Demokratieverständnis, im Menschenbild auch, was die AfD eben viel brutaler, viel, viel härter macht in ihren Zielen, in ihrer Ausgestaltung von Politik.
Jetzt wissen wir ja, wie die AfD groß geworden ist. Also sie kam eigentlich aus einer ganz anderen politischen Agenda damals, nämlich gegen die Euro-Rettungspolitik der damaligen Merkel-Regierung und hat sich dann aber sehr stark 2015 folgende gegen die Flüchtlingspolitik positioniert. Und dann haben wir gesehen, dass es in einigen Landesverbänden, eben vor allem im Osten, wirklich bis ins Rechtsradikale hineinging. Und dort wird die AfD ja auch vom Landesverfassungsschutz sowohl in Thüringen als auch in Sachsen als gesichert rechtsextrem eingestuft. Annika, jetzt hast du zweimal schon das Stichwort Migration genannt. Das ist da ja wirklich auch der Dauerbrenner dabei, das muss man ja auch dazu sagen, leben im Osten Deutschlands viel weniger Migranten und Flüchtlinge als etwa in Westdeutschland. Ich habe mal Zahlen zum Vergleich mitgebracht. In Thüringen wurden in diesem Jahr bisher 4.500 Anträge auf Asyl gestellt, in Sachsen 6.400. Und jetzt im Vergleich dazu, im größten Bundesland Nordrhein-Westfalen sind es 28.400, in Bayern 23.000. Annika, was ist dein Eindruck? Warum treibt das Thema Migration so viele Menschen ausgerechnet im Osten um?
Ich glaube, und das ist im Übrigen auch im Westen nicht so viel anders, glaube ich, wenn man den ländlichen mit dem städtischen Bereich vergleicht, dass dort oft die Ablehnung besonders groß ist, die Ablehnung von Migration, die Ablehnung von Asyl, wo man doch sehr, sehr wenig Kontakt zu diesen Menschen hat. Das spüre ich eben auch im Gespräch mit diesen Leuten immer wieder, weil es oft darum geht, dass man Leute gesehen hat, die gestern zum Beispiel auf der Höcke-Veranstaltung ein 18-Jähriger, der mir irgendwie erzählt, meine Mutter schuftet ohne Ende, um sich einen Opel Corsa leisten zu können. Und dann habe ich auf der Straße eine Frau gesehen, die fährt einen dicken, fetten Audi so und die war, würde ich mal sagen, Araberin. Das ist einfach, er hat mit dieser Frau nicht geredet, er hat keinen Kontakt zu der Frau, er weiß nicht, ob sie Deutsche ist, er weiß nicht, ob sie arbeitet, er weiß nicht, ob sie Managerin ist, er weiß nichts über sie, aber, und da sind wir wieder beim völkischen Verständnis, er sieht sie, sortiert sie in eine Schublade ein, sortiert sie in die Schublade Ausländer, sortiert sie da ein, sie hat es nicht verdient. So. Und das, glaube ich, hat man im Osten noch stärker als im Westen, im ländlichen Bereich stärker als im städtischen Bereich, weil man eben auch im Osten schon immer weniger Migration hatte als im Westen, weniger Austausch mit dem da draußen. So, es war einfach ein sehr, sehr abgeschotteter Bereich. Das war das Prinzip der DDR.
Also es ist quasi das Fremde, was man gar nicht so genau kennt, das, was Angst macht und wo man dann aus anekdotischen Erlebnissen ein Problem stilisiert. Carsten, kannst du was Ähnliches sehen im Hinblick auf BSW-Anhänger?
Also das, was Annika gerade von der Veranstaltung erzählt, von Herrn Höcke, kann ich in Teilen auch von der Veranstaltung jetzt in Eisenach zum Beispiel berichten, wo ich habe mich immer auf Bänke gesetzt, neben Menschen lange gesprochen, teilweise eine halbe Stunde. Und da wurde mir ihre Lebensgeschichte auch ein bisschen erzählt, auch diese Biografie im Osten, wo von einem auf dem anderen Tag zum Beispiel auch Arbeit verloren wurde oder, Anspruch auf Bezüge und so weiter. Diese ganzen Biografien wurden mir immer wieder geschildert, also von etwas älteren, vor allen Dingen Männern, das war auch das Publikum dort, und dadurch so eine entstehende Wut und auch eine Ablehnung jetzt zum Beispiel von Migranten. Also ich habe zum Beispiel auch mit einer Dame gesprochen, die eigentlich nur zufällig auf der Veranstaltung war, weil sie jemanden begleitet hat, und die hat mir dann aber auch erzählt, die Autogeschichte, also dass die Araber mit ihren dicken BMWs rumfahren und das können nicht sein, wir müssen zuerst an, sag ich mal, unser Volk denken. Also diese Vorurteile waren auch beim BSW, bei den Menschen dort vorhanden. Und du hast ja in der Einleitung zu Recht gesagt, es wurde von wirklich nahezu allen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, also ich wähle entweder BSW oder AfD. Und ich würde sagen, wenn es eine extreme Überlappung dieser Themen gibt, dann tatsächlich auch beim Thema Migration. Also das hat man dort vor Ort auch gemerkt.
Und dazu würde ich ganz gerne noch ergänzen, weil ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch. Wir sitzen hier auch zu dritt in einem Podcast, sind drei Westdeutsche, die über Ostdeutschland sprechen. Und ich glaube, was uns ganz oft verloren geht in der Beobachtung von Ostdeutschland, ist wirklich diese gelebte ostdeutsche Geschichte. Wir haben es nicht erlebt, wir haben nicht erlebt, was es bedeutet, den Job zu verlieren, von heute auf morgen arbeitslos zu sein, sich komplett neu orientieren zu müssen, einen Staat zu verlieren, eine komplette Identität zu verlieren von heute auf morgen. Das ist einfach unfassbar relevant und das adressieren beide Parteien unfassbar gekonnt. Ja, also natürlich schickt die AfD, Höcke ist ein Wessi, so, ja. Natürlich schickt die AfD auch Westkader in den Osten, aber sie adressieren das ostdeutsche Lebensgefühl, ostdeutsche Erinnerung, sie rufen sie immer und immer wieder ab. So, Höcke ruft gestern statt Stasi in die Produktion Antifa in die Produktion. Sie vergleichen immer und immer wieder die heutige Bundesrepublik, die, man mag sagen, was man will, die eine Demokratie ist, vergleichen sie immer und immer wieder mit der DDR. Manchmal ganz plank, manchmal ganz plump und manchmal in subtilen Tönen, die, glaube ich, auch Westdeutsche gar nicht so sehr verstehen, sondern die dann so einen sehr ostdeutschen Nerv treffen.
Ja, das ist eine hochinteressante Schilderung, Annika. Ich habe tatsächlich vor Jahren schon Ähnliches erlebt. Anfang der 90er habe ich in Dresden gelebt, 1,5 Jahre lang und habe dort in einem Krankenhaus gearbeitet. Und dort waren viele, die früher in alten Brigaden geschuftet haben in der DDR. Und die brachten ein ganz eigenes Selbstverständnis mit. Und es war völlig klar, dass das ihr Leben bestimmt. Und ich habe Kontakt gehalten zu denen. Und wenn ich mich heute mit denen austausche, dann ist das immer noch so. Das ist also das eigene Selbstverständnis und das ist auch das Selbstbewusstsein, was man vielleicht in seiner Jugend in einem anderen System erlangt hat und was einen heute aber beschäftigt, wenn man die Wahrnehmung hat, dass das so grundlegend in Frage gestellt wird oder dass es im heutigen Staat eigentlich keinen Platz mehr findet. Carsten, du wolltest da noch was beitragen zu.
Mir ist das wichtig zu sagen, dieses Gefühl, auch sich nicht sagen lassen zu wollen von westdeutschen Medien, so wurde es da vor Ort geschildert. Es war den Menschen beim BSW ganz wichtig, vor Ort zu sagen, dass auch wenn sie keine AfD wählen, Höcke also kein Faschist sei, also das würde zu weit gehen. Also man dürfe ihn jetzt auch nicht als rechtsextrem bezeichnen oder sowas. Das war schon wichtig, auch wenn wir den nicht wählen. Wir wollen uns nicht sagen lassen, was wir jetzt von dem und dem Politiker halten. Also deshalb da auch so eine Abgrenzung, die man vielleicht jetzt hier in Hamburg, wo ich jetzt bin, nicht so machen würde.
Auch das ist ja ein interessanter Punkt, denn zum einen sagt ja das Landesamt für Verfassungsschutz und auch der Bundesverfassungsschutz ganz klar, die AfD ist in Teilen rechtsextremistisch und diese beiden Landesverbände, über die wir hier reden, sind das auch. Und ein Gericht hat festgelegt, dass man Björn Höcke als Faschisten bezeichnen darf, einfach weil er sich so entsprechend geäußert hat in der Vergangenheit. Und auf der anderen Seite werden solche Begriffe wie rechtsextremistisch oder Faschist dann natürlich in den Medien auch hoch und runter einfach nur mal so zitiert, einfach genannt, ohne vielleicht jedes Mal den Hintergrund mitzugeben oder zu erklären. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass dann eine erkleckliche Zahl von Hörern, Lesern, Zuschauern irgendwann denkt, ja Gott, die kommen nur noch mit diesen Schlagworten da umeinander. So, und die erklären eigentlich gar nicht mehr den Hintergrund, um den es geht, oder Annika?
Ja, absolut. Ich glaube, das ist ein großes Problem, vor allen Dingen, weil auch Medien inzwischen dazu übergegangen sind. Am Anfang war es die rechtspopulistische Partei bei der AfD, dann war es die rechtspopulistische, in Teilen rechtsextreme Partei. Man orientiert sich da als Journalist ja auch immer an den Einstufungen des Verfassungsschutzes. Jetzt sind einige Medien dazu übergegangen, sie eine extrem rechte Partei zu nennen. Also die Begrifflichkeiten gehen wild durcheinander und ich kann nachvollziehen, dass es der Leser auch nicht mehr nachvollziehen kann. So, was bedeutet es denn eigentlich? Was wollt ihr mir hier sagen? So. Und ich glaube, da sind wir aber auch, das würde ich noch gerne sagen, zu diesem Punkt des Verfassungsschutzes, der für Journalisten relevant ist, für ihre Einschätzung mit Blick auf die Partei, wo Experten sagen, hey, der Verfassungsschutz hängt Jahre hinterher in der Einstufung dieser Partei. Eigentlich ist sie schon lange ein gesichert rechtsextremer Fall, so, was auch damit zu tun hat, dass die AfD Gerichtsprozesse verzögert oder klagt gegen die Einschätzung des Verfassungsschutzes. Aber was wieder in Ostdeutschland besonders gut funktioniert, ist wieder die Gleichsetzung des Verfassungsschutzes mit der Staatssicherheit, mit der ehemaligen Stasi. Das sind die Höcke gestern, das sind die Geheimdienstler, die mir auf den Fersen sind. So. An ganz vielen Punkten tun die das ständig auf der Bühne. Der Verfassungsschutz, der uns so beschreibt, das ist die Stasi. Und damit beim geneigten Hörer in Ostdeutschland ist diese Einstufung damit komplett durch. Vergiss es.
Also da wird quasi auch dann staatlichen Institutionen wie solchen Landesverfassungsschutzämtern eigentlich die Legitimation dann entzogen oder zumindest in Frage gestellt. Carsten, siehst du Ähnliches beim BSW, dass man da auch so grundsätzlich an Institutionen der Bundesrepublik zweifelt?
Ich glaube, geäußert wird das seltener als bei der AfD. Das muss ich sagen. Mir fallen da jetzt keine Beispiele auf die Schnelle ein. Möglicherweise gibt es da welche, mir fallen jetzt keine ein, wo die Funktionäre sich so äußern. Ich glaube tatsächlich, dass bei Teilen der Wählerschaft oder der zukünftigen Wählerschaft schon auch solche Vorurteile da sind, dass ihnen Dinge vorgelegt werden, dass sie Sachen denken sollen, also dass irgendwelche Parteien problematisch sind oder eben nicht. Und deshalb glaube ich, so eine Skepsis gegenüber manchen Behörden ist schon vorhanden. Ich als Investigativjournalist habe die auch, aber wahrscheinlich in anderem Maße und mit anderem Hintergrund. Aber es wird dort sicherlich schon so ein Verfassungsschutz extrem kritisch gesehen, ja.
Jetzt schauen wir nochmal auf die Kräfteverhältnisse, denn sowohl AfD als auch BSW erreichen ja eine Woche vor den beiden wichtigen Landtagswahlen wachsenden Zuspruch. Die jüngsten Umfragen des INSA-Instituts sehen die AfD sogar jeweils als stärkste Kraft, in Sachsen mit 32%, in Thüringen mit 30%. Das BSW erreicht demnach in Sachsen 15% und in Thüringen 19%, liegt also jeweils hinter der CDU auf Platz 3 aller Parteien. Sollten die Ergebnisse am kommenden Sonntagabend um 18 Uhr tatsächlich so herauskommen, was bedeutet das für die Regierungsbildung? Annika, welche Chancen hat die AfD als mögliche stärkste Kraft, sich dann auch an der Regierungsbildung zu beteiligen? Und wollen das ihre Spitzenpolitiker überhaupt?
Das ist die Absurdität bei der AfD. Sie plakatiert ja in Sachsen, in Thüringen, genauso wie in Brandenburg, ihre Spitzenkandidaten als Ministerpräsidenten. Sie hat aber realistisch gesehen keine Chance darauf. Weil sie mit 30 bis 32%, wie jetzt in Thüringen oder Sachsen, eben noch ein gutes Stück entfernt ist von der absoluten Mehrheit. Das heißt, sie kann keine Regierung alleine bilden und niemand möchte Stand jetzt mit der AfD koalieren. Wenn das BSW nicht umkippt, und ich glaube, danach sieht es zurzeit dann doch trotz aller Wankelmöglichkeit nicht aus, so, dann hat die AfD keine Chance darauf, in die Regierung zu kommen. Und das ist auch wieder etwas, was ich dann bei den Veranstaltungen feststelle, das ist vielen AfD-Wählern nicht klar. Die denken, die stärkste Kraft muss doch regieren. Also wirklich, sie sind davon überzeugt. Also man ist dann so wenig drin im Parteiensystem, im politischen Betrieb, dass man das nicht versteht. Die Enttäuschung, dass die AfD das nicht tun wird, wird sehr hoch sein. Und auch darauf setzt die AfD natürlich bewusst, wenn sie jetzt so massiv mit ihren Ministerpräsidentenkandidaten irgendwie plakatiert.
Jetzt gibt es ja aber in Thüringen eine spezielle Konstellation. Da wird auch immer wieder darauf hingewiesen, nämlich auf diese mögliche Sperrminorität von 33%. Was hat es damit auf sich?
Ja, eine Sperrminorität von 33% oder die Prozentzahl könnte auch variieren, je nachdem, wie viele Parteien reinkommen. Also es ist relativ eine komplizierte Berechnung, aber es geht darum, dass die AfD eventuell ein Drittel der Sitze im Parlament bekommen könnte. Das ist in Sachsen wie in Thüringen eine Möglichkeit, die bei diesen Prozentwerten möglich ist. Und das würde bedeuten, dass sie wichtige, sehr, sehr wichtige und die größten politischen Entscheidungen blockieren könnte. Das sind Entscheidungen, für die eine Zweidrittelmehrheit notwendig ist, die dann eben einfach blockiert werden könnten von ihr, weil dieses eine Drittel besetzt dann eben die AfD und kann einfach, wenn alle Abgeordneten brav folgen, kann sie sich einfach sperren. Und da sind halt Gesetzesänderungen von betroffen oder eben auch Entscheidungen von betroffen, wie zum Beispiel Die Wahl des Präsidenten und der Richter des Thüringer Verfassungsgerichtshofs, also eine große Entscheidung, eine wichtige Entscheidung, eine wichtige demokratische Institution, die Wahl des Präsidenten des Landesrechnungshofs oder eben auch Verfassungsänderungen per se sind davon auch betroffen, von dieser nötigen Zweidrittelmehrheit.
Und Carsten, wie stehen die Chancen für das BSW, Teil einer Regierungskoalition zu werden? Hat die junge Partei dafür überhaupt schon das geeignete Personal?
Also in den unterschiedlichen Ländern gibt es, glaube ich, leicht unterschiedliche Voraussetzungen. Allein weil die Frage besteht, welche Parteien kommen noch in den Landtag der einzelnen Bundesländer. Ich glaube aber zum Beispiel in Sachsen ist es nicht ausgeschlossen, dass dort eine Koalition mit der CDU zustande kommen könnte. Und auch gestern und auch Anfang der Woche in Eisenach war immer wieder Thema, ob eine Koalition mit der CDU möglich ist. Und das war überhaupt gar nicht groß Thema, dass das ausgeschlossen wird. Also da geht es dann eher darum, ist die CDU vernünftig und kann sie vernünftige Positionen einnehmen, um mit dem BSW zu koalieren. Also so spricht dann Sarah Wagenknecht darüber. Und jetzt zur Frage, haben Sie das geeignete Personal? Also Sie haben erstmal Listen aufgestellt mit Kandidatinnen und Kandidaten, eher Kandidaten, muss man sagen, aber und diese Listen reichen im Zweifelsfall auch aus für wirklich extrem starke Wahlergebnisse, also teilweise 30 Leute, die sie dort aufgestellt haben, die dann in den Landtag kommen könnten. Und auf diesen Listen gibt es dann tatsächlich auch einen interessanten Mix aus Menschen, zum Beispiel wie Katja Wolf, die als ehemalige Oberbürgermeisterin von Eisenach schon politische Erfahrung hat in Thüringen, oder Sabine Zimmermann in Sachsen, die war schon in der Linken, in der SPD, war lange im Bundestag. Und auf der anderen Seite dann eben auch Menschen aus der Wirtschaft oder einfache Arbeiter. Also sicher fehlt vielen davon die politische Erfahrung, aber das nutzt das BSW natürlich auch clever aus. Sie kritisieren ja an den anderen Parteien, dass dort viele Berufspolitiker sitzen, die in ihrem Leben teilweise nicht viele andere Sachen gemacht haben als eben Politik. Und damit treffen sie einen Punkt beim Wähler. Und ich glaube nicht, dass sie hier dann auf dem Holzweg sind. Und aus meiner Erfahrung als Journalist, ich habe unter anderem den Aufstieg der Piratenpartei in Schleswig-Holstein sehr eng begleitet, kann sagen, es ist nicht immer schlecht, Menschen, die bislang politisch so ein unbeschriebenes Blatt sind, in Verantwortung zu bringen. Das wirbelt einiges auf, hinterfragt ja auch so eingefahrene Strukturen und lässt dann eben die etablierten Parteien sich so ein bisschen wieder hinterfragen. Bei den Piraten, die auch so eine Mischung aus erfahrenen Politikern und Neulingen hatten, war da nach einer Legislatur schon wieder Schluss. Aber die Entwicklung sehe ich beim BSW weniger. Hier gibt es eben mit Wagenknecht und auch den anderen starke Zugpferde. Und also meine Zusammenfassung, ich glaube ja, sie haben erstens genügend Personal für die Parlamente und auch ausreichend gutes Personal. Und das Grundgerüst dahinter, diese Partei, die man noch braucht, um Dinge zu organisieren und so weiter, das braucht sicherlich noch ein paar Monate, um dann zu stehen. Aber das BSW kann da meiner Meinung nach relativ entspannt sein.
Und zugleich wird es ja wahrscheinlich schon so sein, dass die Regierungsbildungen in beiden Bundesländern schwierig werden, dass sie sich möglicherweise über Wochen, vielleicht gar Monate hinziehen könnten. Das heißt, die gesamte Bundesrepublik, die politische Szene, die Medien werden da drauf schauen, auf diese Wahl, auf den Ausgang, auf die Regierungsbildung. Deshalb jetzt mal zum Schluss über die Wahl hinaus gedacht an euch beide die Frage, welche politischen Auswirkungen werden die Wahlen in Sachsen und Thüringen und auch die Landtagswahl in Brandenburg 3 Wochen später auf die Bundespolitik haben? Lässt sich das schon absehen, vor allem mit Blick auch auf die Bundestagswahl im kommenden Jahr? Annika, vielleicht zuerst?
Ja, wo fangen wir da an? Es wird viele Auswirkungen haben. Landtagswahlen sind natürlich immer ein Fingerzeig nach oben. Wenn SPD, Grüne, FDP hart abgestraft werden und aus mehreren Landtagen im Osten rausfliegen, dann ist das eine herbe Klatsche auch für die Bundespartei, natürlich. Man muss dazu aber sagen, dass Bundestagswahlen im besten entschieden werden. Da leben immer noch die meisten Menschen, da sind die Wähler am stärksten vertreten. Das ist ja auch ein großes Problem der AfD. Sie hätte es ganz gerne andersrum. Das heißt, es kann sich auch noch bis zur Bundestagswahl irre viel entwickeln und die Entwicklungen, die wir jetzt bei den Landtagswahlen im Osten sehen, sind nicht zwangsweise die Vorboten für die Bundestagswahl in einem Jahr.
Also für Sarah Wagenknecht und ihre Partei sind diese Wahlen in diesem Jahr so eine Aufmerksamkeitsmaschine, würde ich sagen. Also sie nutzt das, ist überall vor Ort, tingelt durch alle Regionen. Sie spricht dann dort vor allen Dingen über bundespolitische Themen, also auch sehr clever. Und für mich ist eindeutig, dass diese Wahlen in Sachsen, Thüringen und dann auch in Brandenburg so die beste PR für Wagenknecht vor der Bundestagswahl sind. Sie nutzt das clever und auch besser als die etablierten Parteien, meiner Meinung nach. Also Lars Klingbeil, Vorsitzender der SPD, ist gerade beim Parteitag der Demokraten in den USA. Er wurde zwar von denen eingeladen, aber über diese Einladung hat er sich sicher gefreut. Da muss er nicht so präsent in Sachsen und Thüringen sein. Da gibt es für die SPD wenig zu holen. Da macht das BSW das deutlich besser und kann, glaube ich, damit einfach Aufmerksamkeit erzeugen, sodass sie bei den Bundestagswahlen dann doch in den Köpfen der Menschen ist.
Sehr spannend. Liebe Annika, lieber Carsten, danke für eure Zeit und eure Einschätzungen. Ihr werdet euch nun wieder in den Wahlkampftrubel stürzen und dann auf T-Online darüber berichten. Und dann sind wir alle gespannt, welchen politischen Ausgang der kommende Sonntag nimmt. Auf T-Online veröffentlichen wir alle Nachrichten, Analysen, Interviews und Kommentare wie gewohnt schnell, präzise und kostenlos. Ich bedanke mich bei euch beiden und ich bedanke mich auch bei Michaela Fischer, Axel Krüger und Nikolaus Lindgen für die Vorbereitung und Produktion dieses Podcasts. Erstmal tschüss Annika, tschüss Carsten.
Tschüss.
Tschüss.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Hörerinnen und Hörer, aber mir haben die Einordnungen unserer beiden Reporter einige neue Einblicke verschafft. Hoffentlich hat Ihnen unser Gespräch gefallen. Und wenn Sie möchten, empfehlen Sie den Tagesanbruch-Podcast gerne in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns bitte gewogen.